selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Nadine, ich freue mich auf unseren Podcast und ja, wir starten, würde ich sagen, gleich voll rein. Und wir hatten im Vorfeld, Nadine, besprochen, dass du heute diejenige bist, die ihre Überraschungsfrage als erstes in den Ring wirft.
Genau, Überraschung.
Ja, Überraschung. Ja,
genau. Überraschung.
Im Nachgang zu den letzten Folgen habe ich natürlich so ein bisschen Resonanz erfragt, auch von Menschen, die das gehört haben. Und eine Resonanz war, dass wir sehr stark mit den Themen, die wir besprechen oder auch den Fällen natürlich Coaches oder Berater adressieren. Und jetzt waren da aber einige Führungskräfte dabei, die ich dazu nochmal gehört habe, die gesagt haben, ja, da kann man schon was Brauchbares rausziehen, aber so direkt adressiert haben sie sich nicht gefühlt. Und daher meine Fragestellung heute. Ich würde gerne den Fokus auf die Rolle der Führungskraft beziehen und da nochmal jetzt aus unserer ja, systemisch-hypnosystemischen Perspektive auch gucken, was kann auch eine Führungskraft in der heutigen Zeit mit all den Herausforderungen, das werde ich gleich konkretisieren, befähigen oder auch unterstützen im Umgang mit genau diesen Herausforderungen. Und was mir in den verschiedensten Projekten im Moment sehr stark begegnet, ist, dass die Führungskräfte so ein Dilemma eigentlich erleben, bei sich selbst, aber auch bei den Mitarbeitenden, dass sie natürlich auf der einen Seite das Business vorantreiben müssen, ne? Also den Betrieb stabil halten. Das ist jetzt egal, in welchem Kontext, das ist eigentlich überall das Gleiche. Ne? Da ist ein hoher Druck, oft ein Zeitdruck dahinter. Und gleichzeitig erleben sie aber auch, dass die Mitarbeitenden teilweise einen hohen Belastungsgrad haben. Das merken sie auch an sich selber. Und sie fragen sich natürlich, wie kann ich dem jetzt gerecht werden? Also wie kann ich auf der einen Seite meinen Auftrag innerhalb der Organisation steuern und da auch Entscheidungen treffen oder auch wirklich Deadlines setzen und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch diese menschliche Perspektive und auch die Verantwortung dafür, was ist jetzt Last und was ist Überlast und an welcher Stelle kann ich noch was draufpacken oder auch nicht. Wie gehe ich auch in ein Mitarbeitergespräch von jemandem, der wirklich auch schon am Limit ist? Ne? Also wie gehen wir damit um? Genau. Diese Kleinigkeit hätte ich heute für dich.
Ja.
Ich glaube, wenn wir das gut diskutieren, könnte das für viele Menschen sehr hilfreich sein.
Mhm. Ja, ich sag dir mal, was mir so dazu einfällt oder wo ich gleich in Resonanz gehe. Ich beschäftige mich ja ziemlich intensiv mit dem Thema Führung seit geraumer Zeit, auch im Rahmen meines Studiums. Und da taucht immer wieder ein Konzept auf, im Sinne von, wie wirkt Führung eigentlich? Also was sind die Wirkfaktoren von Führung? Und da kann man gleich auch wieder den Otto Scharmer mit reinbringen, der sagt, dass ein ganz wichtiger Fokus eigentlich die Frage ist, wofür ist Führung selbst Vorbild?
Mhm.
Also mit welcher inneren Haltung, mit welchen inneren Werten führt Führung? Und dass diese Werte und diese Haltung sich ohnehin transportieren wird, egal was auf der verbalen Ebene gesprochen wird, dass die Haltung der Führungskraft einen enormen Einfluss darauf hat, ne, wie die Auswirkungen sind, wie sie führt. Interessanterweise hat Gandhi einen ganz ähnlichen Gedanken formuliert, wo er schon vor vielen Jahrzehnten gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Also dieser, auch da wird sozusagen die Aufmerksamkeit, die Bewusstheit zurück auf die Person der Führungskraft gerichtet und weniger, was kann ich für die anderen tun, erstmal auf die Person der Führungskraft zurückgerichtet. Und da stellt sich natürlich die Frage, was trägt eine Führungskraft selbst in ihre Organisation hinein angesichts von Faktoren wie Anforderungen, Druck, wie du es genannt hast, wie geht Führung selbst mit Druck um? Und ja, das finde ich den ersten und sehr, sehr wichtigen Aspekt, also diese Frage nach der eigenen Haltung.
Genau, und gleichzeitig merke ich bei mir selbst, ne, also in meiner eigenen Rolle, dass wir als Führungskräfte selbst auch mit, also sozusagen Selbstmanagement-Strategien finden müssen, um uns da auch immer wieder für uns selber auch zu sortieren. Ne? Also ich bin zum Beispiel bereiter, auf meine Agenda noch ein To-Do draufzusetzen, als das für einen Mitarbeiter jetzt abzugeben oder einem Kollegen. Und gleichzeitig bin ich aber damit auch kein gutes Vorbild. Ne? So, wenn ich abends um 10 noch eine Mail rausschicke, dann denke ich jedes Mal, was machst du denn? Ja, also das ist ja auch kein gutes Zeichen. Ne? Mhm. Also das heißt, wie können wir diese Haltung dann tatsächlich auch transportieren in Verhalten? Ne?
Ganz genau. Und mir fällt da gleich dazu ein, dass die Frage ist genau, welches Verhalten begünstigt sozusagen, ne, welche Auswirkungen im Umgang mit Mitarbeitern, mit Mitarbeiterinnen. Und da sind wir ganz klar bei diesem Konzept auch des Transformational Leaderships. Und da geht es wirklich um diese Idee, die ganz grundlegend um diese Idee, jenseits all dessen, was wir sagen und was wir verbal äußern, dass unsere Haltung, unsere inneren Werte, unser inneres Wertesystem eigentlich das ist, was sich am allerstärksten vermittelt den Menschen gegenüber. Ich habe dir vorhin erzählt, in unserem Vorgespräch, dass ich angefangen habe, in meinen Supervisionen, auch in meinen Coachings, immer wieder die Menschen einzuladen, ruhig zu werden, also kurz innezuhalten, kleine Unterbrechungen im Alltag sich zu gönnen, sich zu erlauben. Und ich glaube, dass diese Erlaubnis, also den Menschen überhaupt diese Erlaubnis zu erteilen, ja, und selber Vorbild dafür zu sein, eine Wirkung hat jenseits all der anderen Dinge, die man bespricht. Und insofern, ja, wie kommen wir zu eigenen Verhaltensänderungen als Führungskräfte auch? Und ich glaube, das ist die zentrale Frage überhaupt, weil wir selbst als Führungskräfte häufig selber ja mit eigenen inneren Antreibern, ne, das Konzept der inneren Antreiber, das uns auch im hypnosystemischen Arbeiten ja häufig begleitet, Menschen, die innere Antreiber haben, die sie dazu bringen, immer noch mehr zu leisten und noch eine Schippe draufzulegen. Und dann stellt sich zum Beispiel die Frage, wie gehe ich als Führungskraft mit meinen inneren Antreibern um? Ja, liefere ich mich ihnen vollständig aus? Und es sind starke Kräfte in unserer Psyche, enorm starke Kräfte. Ich habe Führungskräfte erlebt in meiner Beratungspraxis, die diesen inneren Antreibern so lange gefolgt sind, bis sie in den Burnout gekommen sind, also in den Zusammenbruch. Und das ist nicht schön, also ne, wenn Menschen da wirklich landen. Aber immer, wenn solche Kräfte, also wenn es um Burnout geht oder Erschöpfungszustände auf Seiten von Führungskräften, ist meine Beobachtung, dass die inneren Antreiber immer mit am Start sind. Also es gibt sozusagen keine Burnout-Entwicklung oder ne, so eine Folge, ohne dass nicht im Hintergrund sehr starke innere Antreiber da sind. Also brauche ich eine Idee davon, und da sind wir voll im hypnosystemischen Arbeiten auch drin, ich brauche eine Idee davon, für mich selber als Führungskraft, aber auch für meine Klientinnen im Coaching, wie finde ich alternative Umgangsweisen mit diesen mächtigen inneren Stimmen?
Genau, die vielleicht in einem anderen Kontext auch mal Sinn gemacht haben. Ne? Also die sind ja nicht umsonst entstanden, sondern die hatten mal eine ganz positive Absicht oder auch eine positive Funktion.
Ja.
Und jetzt wirken sie möglicherweise eher nicht mehr so ganz hilfreich, ne, weil sie uns so ins Rotieren bringen.
Ne? Absolut. Und das, was du sagst, Nadine, diese guten Gründe dafür, ne, wann die entstanden sind, das sind, wenn man da ein bisschen genauer forscht, in meiner Erfahrung und in der Beratungspraxis, das sind so tiefe biografische Themen und sind auch ganz tiefe Loyalitätsthemen mit den Ursprungssystemen, aus denen wir kommen, mit unserer Herkunftsfamilie. Und jetzt haben wir, ich finde, noch einen weiteren Aspekt, der mir so eingefallen ist, als du vorhin diese Situation erzählt hast, in denen viele Führungskräfte heutzutage drinstecken. Wir haben auch einen gesellschaftlichen Kontext aus meiner Sicht, der viele Einladungen ausspricht, viele, viele Einladungen ausspricht und so konstruiert ist, dass er viele Einladungen ausspricht in Richtung, die Leute immer mehr zu fordern und noch mehr und noch eine Schippe draufzulegen. Ja, wir haben eine starke Fokussierung auf Ökonomie, auf Gewinnmaximierung. Ja, unser ganzes Wirtschaftssystem ist so angelegt, dass es Shareholder Value und bla bla bla. Und das sind natürlich Faktoren, die wirken ja auch in die Organisationen rein, diese gesellschaftlichen Kontexte. Also wir haben viele, viele Einladungen auch aus unserer Umgebung, die Menschen fast dazu auffordern, in diese Überlastungen reinzugehen, in dieses noch mehr Leisten, ja, Anerkennung zu bekommen über Leistung, Leistung, Leistung. Und ich brauche, finde ich, auch ein Verständnis dafür, dass wir hier in Kontexten oft unterwegs sind, in denen so starke Einladungen da sind, noch mehr aufs Gas zu gehen und dass ich auch ja, diesen Einladungen auch etwas entgegensetzen muss, auch ihnen widerstehen muss letzten Endes, weil sie aus meiner Sicht in eine ganz, ganz ungute Richtung führen.
Ja, und ich habe noch jetzt so, wenn ich dir zuhöre beim Sprechen, diesen Gedanken, diese ursprünglich menschliche Komponente von Kontakt, ne? Also so dieses, also wie können wir Haltung überhaupt erlebbar machen? Das ist ja, wie du sagst, nicht das, was die Menschen dann vordergründig sagen, sondern wie sie dann in diesem Moment auch wahrgenommen werden, ne? In all ihrer Präsenz oder in der Art und Weise, wie sie einem begegnen. Ne? Das kann was Mimisches sein, das kann die Aufmerksamkeit sein, die Zeit, die ich mir in diesem Moment nehme, in einen wirklichen Kontakt zu kommen. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass es oft dann wirklich die kleinen Dinge sind, die plötzlich den riesen Unterschied machen. Also den Moment, den man sich nimmt, den anderen zu würdigen oder auch klar zu machen, ich nehme das ernst, was du mir gerade sagst. Ne? Also so diese wirklich ganz kleinen Dinge, weil man kann nicht die ganze Situation retten oder lösen, aber dass dieser kleine Moment oft dazu führt, dass da auch ein Bedürfnis von Menschen gestillt wird, das im Moment, das, ich glaube, das heutzutage noch wichtiger denn je ist. Ja. Also wo viele sich sehr überfordert oder verloren oder auch ohnmächtig fühlen, ne? Da auch einen echten Kontakt herzustellen.
Ja. Mir fällt noch eine Frage ein, die mich selber in den letzten Monaten enorm inspiriert und bezüglich dieser Thematik auch in mir selbst enorm weitergebracht hat, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, als Möglichkeit an einem eigenen Wertesystem zu arbeiten. Das war ja so ein bisschen auch unsere Idee, ne? Wie können wir das, was wir in die Welt reinbringen, auch überprüfen und nochmal gucken, ob das, wie günstig das ist und ob das ist, was wir in die Welt reinbringen wollen. Und da habe ich eine Frage geschenkt bekommen, die mich selbst in den letzten Monaten sehr stark weitergebracht hat. Und die ist mir selber geschenkt worden und habe ich jetzt schon etliche Male erforscht. Und es ist die Frage, was glaubst du, wird passieren, wenn deine gewohnheitsmäßige Anstrengung aufhört? Was glaubst du, wird passieren, wenn deine gewohnheitsmäßige Anstrengung aufhört? Und das Interessante ist, in dem Verfahren, wie ich es gelernt habe, stellt man sich diese Frage nicht nur einmal, sondern man stellt sie sich 5-mal, 10-mal und guckt immer wieder, welche Antworten tauchen auf. Weil die Antworten, die auftauchen, enorm vielschichtig sind und uns, also bei mir war es auf jeden Fall so, und uns sofort mit Glaubenssystemen in uns in Berührung bringen, Überzeugungen, die diese gewohnheitsmäßige Anstrengung auch befördern. Mhm. Ja, weil es tauchen Ängste auf, was, wenn ich meine gewohnheitsmäßige Anstrengung aufhöre, dann bricht alles zusammen. Ja? Und mein Business geht den Bach runter und ich bin immer leistungsfähig und. Lauter Überzeugungen, die, wenn man sie sich dann genauer anguckt, völlig eigentlich überdreht sind oder völlig auch unrealistisch eigentlich. Aber sie sind da und sie wirken quasi aus dem Untergrund heraus. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie viel Entspannung das dann auf Dauer in mich reingebracht hat, auch ein Vertrauen zu haben, dass selbst wenn ich nicht in die Anstrengung gehe, sondern einfach meiner Freude folge oder meiner Energie, dass ich immer noch total in der Lage bin, Dinge zu handeln und auch anzugehen und Kraft habe. Aber im Hintergrund lauern Überzeugungen wie, wenn du dich nicht anstrengst, wird alles schlimmer. So, ne? Also bei mir war es so. Ich weiß nicht, bei unseren Hörerinnen und Hörern, vielleicht kommen nochmal ganz andere Ideen auf, Überzeugungen. Aber diese Frage, die finde ich sehr, sehr wertvoll, sie sich beständig und immer wieder mal als Selbstreflexion auch zu stellen. Was glaubst du, wird passieren, wenn deine gewohnheitsmäßige Anstrengung aufhört?
Genau, und das wäre ja so die eigene Haltung zu sich selbst oder zum eigenen Selbstbild. Ne? Und ich hatte jetzt gerade noch mal so eher in Richtung meine eigene Haltung anderen gegenüber. Da habe ich einen schönen Satz von einer Führungskraft, mit der ich gerade gestern gearbeitet habe, die sich gerade am Anfang, als sie ihre Rolle übernommen hat, wirklich massiven Anfeindungen hat aussetzen müssen. Und dann kam im Nachgang eine Mitarbeiterin auf sie zu, also später, und hat sich bei ihr entschuldigt dafür. Und dann hat sie ihr gesagt, es ist manchmal gut, einfach auch zu überlegen, dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat und dass man, wenn man nur die Oberfläche bewertet, dass man nie das Gesamtbild, ne, des anderen erfassen kann. Aber wenn man diese Annahme hat, dass jedes Verhalten sozusagen Sinn macht, wie Virginia Satir sagt, ne, wenn man den Hintergrund kennt, ne, dann und dass man das Verhalten dann komplett anders bewerten würde. Ne. Das fand ich ganz schön, dass sie das so formuliert hatten mit diesem, jeder hat sein Päckchen zu tragen und ich habe erstmal, ne, erkenne erstmal an, dass möglicherweise auch das Verhalten dessen, das er gerade zeigt, das mir vielleicht im Arbeitskontext als Führungskraft nicht gefällt, ja. Dass es aber einen Hintergrund gibt und dass die Person völlig in Ordnung ist, ne? Und dass es vielleicht erstmal herausfinden muss, worum geht es denn eigentlich gerade.
Ja. Nadine, du hast ja die Frage eingebracht zum Thema Führung. Wir haben jetzt so ein bisschen paar Aspekte reingetragen und gleichzeitig das Thema ist groß. Was würdest du sagen, sollen wir noch einen weiteren Aspekt noch mal so ein bisschen nach vorne holen oder bist du fürs erste Mal zufrieden, wie wir das Thema bewegt haben?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Führungspositionen sind, durch die wunderbare Frage, die du gestellt hast, aber auch so diese Idee der eigenen Haltung, na, wie zeigt sich das in Verhalten, mir selber gegenüber, aber auch anderen gegenüber, da schon vielleicht vieles für sich mitnehmen können, ne? Und auch der anderen Aspekte, die wir eben genannt haben. Nee, vielen Dank.
Ja, schön. Ja, tolle Frage. Bleiben wir dran.
Selten so gedacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir führen heute eine neue Rubrik ein. Unser Podcast heißt ja selten so gedacht. Und wir haben uns tatsächlich was dabei gedacht, ihn so zu nennen, weil wir gerne jetzt auf Dauer immer wieder mal kleine Rätsel hier einspielen wollen. Nicht, weil wir Rätsel an und für sich jetzt so toll finden, obwohl, ich muss sagen, ich finde gute Rätsel schon sehr toll, sondern weil Rätsel uns die Möglichkeit bieten, unser Denken, unsere Wahrnehmung in Aktion zu erleben und gleichzeitig auch über Musterbildung im Gehirn schön nachdenken zu können, über Konstruktivismus, wie wir unsere Realität konstruieren. Und auf dem Hintergrund, ohne noch zu viel zu verraten, das erste Rätsel. Und wir lösen das dann jeweils in der nächsten oder übernächsten Folge auf. Und Nadine und ich werden dann die Implikationen dieses Rätsels für Beratung, für Führung, für unser Menschsein immer wieder mal noch besprechen. Also das Rätsel. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Mann kauft 12 Kokosnüsse ein für 5 Euro. 5 Euro zahlt er für 12 Kokosnüsse und verkauft diese 12 Kokosnüsse ziemlich gleich danach für 3 Euro. Das macht er wieder und wieder und wieder viele Male. Also dieser Mann, um es nochmal zu wiederholen, kauft 12 Kokosnüsse für 5 Euro ein und verkauft sie für 3 Euro und macht diese Transaktion viele Male. Und infolge dieser vielen Male wird dieser Mann zum Millionär. Wie kann das sein? Viel Freude beim Hypothetisieren und Ideen bilden und nach Vorannahmen Ausschau halten. Und wir freuen uns zum Beispiel auch, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auf unserer Webseite selten-so-gedacht.de auf dem Kontaktformular vielleicht ein paar Hypothesen einspielt. Wir antworten natürlich auch drauf, aber die Auflösung und weitere Hinweise gibt es in der nächsten bzw. übernächsten Folge.
Beratung on the fly.
Nadine, ich bin jetzt dran. Mit meiner Überraschungsfrage, mit meinem Überraschungsthema. Wir haben uns ja heute ein bisschen darauf verständigt, dass du vielleicht mir beispielhaft über systemische, hypnosystemische Fragestellungen, Kommentare, Bemerkungen mir so beispielhaft ein bisschen dabei hilfst, diese Frage weiter zu erkunden und wir dann hinterher auswerten, was hast du gemacht und wie hat es auf mich gewirkt und was war daran systemisch, hypnosystemisch? Meine Frage, Nadine, ist, ich versuche das in aller Kürze zu skizzieren, ein Coaching, ein Coaching-Setting, eine jüngere Frau, die in ihrer Beziehung zu ihrem Freund massive Abwertungen erlebt seitens ihres Partners. Und darüber auch höchst unglücklich ist. Also ich könnte dir jetzt viele solcher Abwertungen erzählen. Aber ja, wie es in Beziehungen manchmal so ist, es entstehen Dynamiken, die sind sehr schmerzhaft und sind voller Abwertungen und Bewertungen. Und diese Frau ist auf der einen Seite sehr unglücklich darüber und sagt, auch das kann nicht so weitergehen, das läuft also nicht erst seit gestern, sondern es läuft schon einige Monate, wenn nicht Jahre. Und gleichzeitig gibt es irgendwas in ihr, was sie in der Beziehung hält und sie nicht aus dieser Beziehung rauskommen lässt. Und ja, also man könnte das klassische Thema der Ambivalenz benennen, in einer hohen Ambivalenz sich befindet und zu mir in die Beratung kommt und nach Ideen sucht für sich, wie kann ich hier um Gottes Willen irgendetwas verändern, weil so wie es ist, kann es nicht weitergehen, es ist zu schmerzhaft. Und gleichzeitig, ich habe keine Idee, ich habe keinerlei Idee, was ich verändern könnte, um diesen starken, sich ausgebildeten Mustern irgendwie zu entkommen und denen was entgegenzusetzen und was Neues ins Leben zu bringen. In aller Kürze, ja, ich habe schon einige Sitzungen mit dieser jungen Frau. Das ist ein Thema, was häufig auftaucht, ne, wenn es um Beziehungen geht. Ja, und ich suche jetzt als Berater, als Coach, im Grunde genommen nach Ideen auch für den Umgang mit dieser Ambivalenz, mit dieser starken Ambivalenz, die auf Seiten meiner Klientin da ist. Und wie kann ich mich dieser Ambivalenz gegenüber als Berater auf eine gute Weise verhalten, positionieren? Dazu, wenn du mir dazu ein paar gute Fragen stellen könntest oder ein paar Anregungen hast, das fände ich sehr interessant.
Dann würde ich gleich damit beginnen, noch ein paar Rückfragen zu stellen, damit ich es auch gleich Also damit ich eine Idee davon kriege, ob ich das richtig verstehe, worum es dir gerade geht. Du hattest jetzt zuletzt angesprochen, deinen Blick auf die Ambivalenz. Ist es die Ambivalenz der Klientin oder hast du auch eine eigene Ambivalenz mit diesem Thema?
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Mhm. Also ich bin ganz sicher, dass es eine Ambivalenz auf Seiten meiner Klientin gibt. Die beschreibt sie auch, die kommt in den Raum immer wieder, ja. Oh, es müsste sich was verändern, oh je, und wenn ich es verändere, dann verliere ich aber vielleicht die Beziehung und die ist mir doch so viel wert und aber es kann nicht so weitergehen und hin und her. Und wenn du nach meiner potenziellen Ambivalenz fragst, ja, ich glaube, es gibt eine Seite in mir, die sich irgendwie aufgerufen fühlt oder vielleicht berührt fühlt, Mensch, da muss doch wirklich was passieren. Ja, das kann nicht so weitergehen. Es ist zu krass, ne? Die Abwertungen und die Schmerzhaftigkeit dann in dieser Beziehung. Und eine Seite in mir, die sich dann aufgerufen fühlt, da auch wie so eine Haltung zu beziehen. Ne? Es geht doch nicht und da muss doch jetzt wirklich was sich verändern. Und eine andere Seite, die ganz klar erkennt, Ich kann an dieser Ambivalenz, die in meiner Klientin existiert, ich kann die nicht auflösen. Ja? Ich kann sie dabei begleiten und dann wieder auf dem Stuhl zurückzugehen und zu sagen, okay, vielleicht besteht es auch darin, das gemeinsam auszuhalten, ja? Diese Ambivalenz. Aber es gibt diese beiden Seiten in mir und die eine meldet sich ab und zu mal und die andere meldet sich ab und zu mal. Ja.
Okay, das ist interessant, ne? Also weil ich hätte jetzt sofort die Hypothese, da wiederholt sich ein Muster, das die Klientin auch zeigt. Ne? Sie sagt, sie hat eine hohe Ambivalenz, sie kann da eigentlich, also eigentlich möchte sie nicht damit leben und gleichzeitig hat sie keine Strategien, damit umzugehen, ne? Oder kann da ja gar nichts tun. Ne? Und wenn ich dich höre, dann höre ich, du siehst die Ambivalenz und fühlst dich fast so ein bisschen eingeladen, ne? Zu sagen, hey, ist echt nicht okay. Ne? Und gleichzeitig erkennst du an, dass du es nicht für sie lösen kannst. Ne? Also so, da seid ihr in ähnlichen Positionen. Und die Frage wäre, welche Auswirkungen hat das auf das Coaching, dass sich da ein Muster wiederholt? Ja.
Das kann ich dir, das ist super, genauso wie du das gerade machst. Das kann ich dir sagen und war mir schon so halb bewusst, nachdem ich die letzte Sitzung so dokumentiert hatte. Und zwar, diese Ambivalenz führt in der Beratung dazu, mein Vorsatz ist eigentlich immer, die Klientin mehr ins Spüren zu bekommen. Also sie einzuladen, weg aus dem Kopf, weil wir haben schon so viel kognitiv da analysiert und verstanden und was da alles irgendwie ins Spiel kommt und ach, schlag mich tot. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wir die größten Fortschritte machen konnten, immer dann, wenn ich sie wirklich ins Spüren bringen konnte. Und sei es, ihre Ambivalenz deutlich zu spüren. Oder ihre Wut oder ihre Trauer, ja, über das, was sich da in ihrer Beziehung zeigt. Und interessanterweise, durch die Dynamik im Coaching, im Beratungssystem, lasse ich mich immer wieder dazu verführen, diesem Vorsatz nicht so stark nachzugehen, wie ich es eigentlich gerne tun würde, und bin dann auch wieder in kognitiven Erklärungsversuchen und so weiter. Alles sehr interessant und auch anregend. Aber mein Gefühl ist, ich mache nicht so viele Unterschiede mit diesen mentalen Konstruktionen, wie ich machen könnte, wenn ich konsequent eigentlich meine Klientin dazu einladen würde. Ach ja, es ist so interessant, ne, im Kopf diese Dinge zu bewegen und gleichzeitig, wie fühlt sich das gerade an? Ne, dieses Gefühl, die Trauer, die gerade bei ihr auftaucht. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis jetzt schon, dass ich selbst mich eingeladen fühle, in diese mentalen Konstruktionen stark reinzugehen und dass ich aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, ich würde einen größeren Unterschied machen, wenn ich sie einlade, raus aus dem Kopf, rein in den Körper, in die Gefühle und sich die Ambivalenz zum Beispiel vielleicht auch mal voll entfalten zu lassen.
Genau, also wenn du das so beschreibst, hätte ich den Eindruck, ne, durch die Art der Arbeit wird eher ein problemstabilisierendes Muster unterstützt, weil sie ja in ihrer Gedankenwelt, was sein darf, was nicht sein darf und so weiter, Argumente findet für das eine und das andere. Ne? Also sie kann sich nicht trennen, weil sie möchte beibehalten. Sie kann das aber auch nicht ertragen, weil das nicht okay. Ne? Also da hat sie Ideen dazu. Und auf dieser Ebene zu arbeiten, könnte er das Muster unterstützen. Ne? Hattest du für dich herausgefunden, dass auf der Gefühlsebene dann möglicherweise andere Schritte gemacht werden können? Eine Fragestellung wäre ja auch, was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, welche Auswirkungen hat es, wenn es keine Veränderung gibt? Und das sage ich nachher nochmal, wenn wir es nachbesprechen, aus welcher hypnosystemischen Idee diese Frage kommt.
Ja.
Was passiert für dich, wenn nichts passiert, also auch im Coaching? Was passiert für sie, wenn nichts passiert, also wenn die Abwertungen weitergehen und sie auch in der Beziehung bleibt?
Mhm. Was passiert für mich, wenn nichts passiert? Naja, ich hätte für mich das Gefühl, dass ich nicht wirksam werden konnte, dass ich nur das Muster nur sozusagen weiter mitbedient habe oder keinen Unterschied machen konnte. Wobei ich das gar nicht jetzt auch in der Retrospektive, wir haben eben wie gesagt schon einige Sitzungen gehabt, gar nicht glaube. Es gibt Hinweise darauf, dass die Klientin schon neue Muster des Verhaltens für sich arbeiten konnte. Ja, und gleichzeitig eben nochmal diese Einsicht, ja, das ist, ich kann, glaube ich, mehr Unterschiede machen, wenn ich mich nicht auf intellektuelle, kognitive Spielereien einlasse in dem Fall und nur über den Verstand komme und über das Verstehen, was da passiert, weil die Muster, die laufen in ungehinderter Härte weiter. Ne? Wir können Muster verstehen vom Kopf her, ach, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tagen und trotzdem sind die so stark im Untergrund, dass sie weiter ablaufen. Aber ich glaube, mir fällt gerade ein Satz interessanterweise ein, den ich aus dem Tao Te Ching sehr inspirierend schon ein paar Mal erlebt habe, vom Lao Tse, der auch in therapeutischen Kontexten immer wieder mal auftaucht. Wenn du etwas loswerden willst, heißt dieser Satz, mach es stärker. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ach, die Ambivalenz auf Seiten meiner Klientin, wenn sie wirklich loswerden will und vielleicht mehr in eine Positionierung kommen will oder in eine mehr an Eindeutigkeit, sie dazu einzuladen, die Ambivalenz größer werden zu lassen.
Mhm.
Und es geht nicht dadurch, dass ich sie vermeide, ne, als Berater, sondern eher dazu einlade, sie zu spüren und sie in den Raum kommen zu lassen und in die Erfahrung kommen zu lassen.
Mhm.
Ja, das wäre der Versuch einer Antwort auf deine Frage. Also ich kann nur sagen, dass deine Fragen mich jetzt schon enorm angeregt haben, meine Schwerpunktsetzung auf das, wie ich vorgehen möchte in dem Coaching, jetzt in der nächsten, übernächsten Sitzung, nochmal sehr klar, ja, stabilisiert haben.
Mhm. Sollen wir vielleicht mal auf so eine Metaebene gehen?
Sehr gerne.
Also vielleicht Metaebene zu der letzten Frage, was passiert, wenn nichts passiert, welche Auswirkungen hat das? Mein Hintergrund ist, dass ich, wenn wir der hypnosystemischen Theorie folgen, dann gibt es ja das Problemerleben entsteht durch eine Dissonanz zwischen dem im Moment erlebten Ist-Zustand und einem gewünschten Soll-Zustand. Ne? Daraus entsteht das Problemerleben. Also das heißt nicht grundsätzlich, das eher abwertende Verhalten des Partners ist ein Problem, sondern dass sie sich das anders wünscht in der Beziehung, dass sie eine Vorstellung davon hat, wie vielleicht ein liebevoller Partner agiert. Ne? So.
Ja.
Und jetzt gibt es aber, also das ist ein Problemerleben, das sie gleichzeitig aufrecht erhält, ne, durch das ich bleibe einfach da und spiel, also bin mit in diesen Mustern. Sie leidet darunter und gleichzeitig hält sie diese Beziehung aufrecht. Und die Frage wäre, was ist, wenn sich nichts verändert? Also wenn sozusagen der gewünschte Zielzustand nie erreicht ist? Ne? Und damit wäre für mich häufig die Frage, das kenne ich in Coachings auch, wenn wir an diesen gewünschten Zielzustand, wenn wir den variieren, wenn wir sagen, es gibt eine Restriktion. Ne? Dieser Mensch hat vielleicht irgendwie, gar nicht weil er böse ist, aber er hat in seiner Kommunikation oder in seiner Art eine sehr destruktive Art gelernt. Ne? Und wir müssten es nochmal gucken, ne? Man kann gleichzeitig gucken, was steckt dahinter. Ist es wirklich die Abwertung oder ist es seine Art zu sprechen und er sagt eigentlich was anderes damit oder sowas. Ne? Also möglicherweise es sein könnte, dass sie eine andere Wunsch oder Zielstellung für sich definiert, damit eben dieses Problem erleben zwischen ist und soll nicht weiter entsteht. Ne? Und dafür diese Frage. Das Zweite, was mir eingefallen ist, durch auch deine Ambivalenz mit diesem Thema, ist, wir haben aus der Transaktionsanalyse ja diesen Klassiker, der eigentlich immer in Supervision von Beratern auftaucht, nämlich das Dramadreieck. Ja? Ja. Das Dramadreieck mit den drei Rollen Opfer, Täter und Retter. Und in dem Moment, wo natürlich ein Klient oder Klientin zu uns kommt und sagt, hier, das ist so schmerzhaft und das ist überhaupt nicht gut und es tut mir nicht gut und ich möchte es gerne anders und wir selber so mitschwingen, ne, und sagen, wow, ja, das geht wirklich gar nicht, ne, sind wir schon mitten im Dramadreieck. Also, ne, dann ist sie das arme Opfer, das, ne, also in einer ersten Instanz, das heißt nicht, dass du als Coach oder wir als Coaches das nicht reflektieren, aber wir sind in der Interaktion plötzlich in diesen Rollen, ohne dass wir uns die ausgesucht haben. Na, da ist der Täter, nämlich der abwertende Freund, sie, die darunter leidet und wir, wunderbar, Coaches sind immer die Retter, die dann doch hoffentlich was tun, damit sich da irgendwas tut. Und diese Dynamik ist problemstabilisierend. Weil sie, ne, wenn wir die Retter sind, hält sie das Opfer in der Opferhaltung und den Täter in der Täterhaltung. Ne? Also das heißt, unsere Ambivalenz in diesem Moment oder möglicherweise auch dieses sich doch auf eine Seite schlagen, macht was mit dem System. Und noch ein Aspekt, und dann höre ich auch auf der Metaebene, ne, weil wir über die Ambivalenz sprechen. Ich würde gern noch mal ein Plädoyer für die Ambivalenz aussprechen. Ne? Also eigentlich ist der Auftrag eines Coaches, Ambivalenz aufrechtzuerhalten. Also das heißt nicht aufzulösen. Das ist aber vielen Klienten nicht bewusst. Also dass wir mit dieser Vielseitigkeit von Emotionen damit einen Umgang finden müssen und dass sich die nicht auflöst. Ja? Es geht nie darum, die Ambivalenz aufzulösen, sondern sie aufrechtzuerhalten und die gleichzeitig unterschiedlicher Bedürfnisse auch bewusst zu machen. Und auch hier könnte man jetzt sagen, ne, sie möchte diese Beziehung, da scheinen ja Qualitäten auch drin zu stecken und gleichzeitig möchte sie aber auch eine angemessene Kommunikation miteinander oder ne, eine Art und einen guten Umgang miteinander. Und beides ist legitim. Ja? Beides ist legitim, wenngleich möglicherweise beides gleichzeitig auch zu absoluten Herausforderungen führt. Ja. Also das ist so der dritte Gedanke.
Sehr schön. Wunderbar, Nadine. Unglaublich, auf zwei Flughöhen unterwegs jetzt gewesen mit dir. Einmal als Klient, du hast mich schön beraten, als mein Coach. Und jetzt nochmal deine kluge Metareflexion dessen, was du gemacht hast und auf welchem Hintergrund. Ich glaube, das können wir prima so stehen lassen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ja?
Die 100 Gebote systemischer Beratung.
Wir haben ja tatsächlich beim letzten Mal die Rubrik der 100 Gebote systemischen, hypnosystemischen Arbeiten ins Leben gerufen, Nadine. Und da würde ich gerne ein zweites Gebot mit dazustellen. Und interessanterweise kam mir jetzt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, gedanklich, kam mir so, das ist ja ein spannender Widerspruch, ne, zwischen ein Gebot, ne, ein Gebot ist ja, so geht's, gell? Also das ist die Wahrheit, wirklich echt, ne, also ganz echt. Und im Systemischen, wo wir immer wieder sagen, ist es mit den Wahrheiten so leicht und die werden ja vor allen Dingen durch unseren Hintergrund, durch unsere Wahrnehmungen auch konstruiert, ne, durch unsere Muster im Denken und so weiter. Wir sprechen ja oft von Wahrgebung statt Wahrnehmung im Konstruktivismus, weil wir eigentlich gar nicht wahrnehmen können, ohne schon Interpretationen mit reinzubringen, aufgrund unserer Sozialisation, unserer Bedeutungsgebung und so weiter. Also diesen wunderschönen Begriff der Wahrgebung. Aber da könnte man jetzt auch schon eintauchen als Gebot. Ich habe aber ein anderes Gebot identifiziert und dachte, das passt eigentlich wunderbar zu diesem Spannungsfeld zwischen Gebot und Konstruktivismus, wie er im Systemischen ja eine große Rolle spielt. Nämlich, und das würde ich gerne kurz mit dir besprechen, ein Gebot scheint mir zu sein im systemischen Arbeiten: finde eine gute Balance aus Anschlussfähigkeit mit einem System und das System auch zu irritieren und in seiner Musterhaftigkeit zu verstören. Mhm. Und was mir besonders gut gefällt an diesem Gebot, ist, dass es eben nicht sagt, finde Anschlussfähigkeit, Punkt, oder irritiere ein System, weil nur wenn es irritiert wird, dann machst du einen Unterschied, sondern dass es diesen schönen Balancebegriff mit reinbringt. Finde eine gute Balance aus Anschlussfähigkeit und Irritation. Und dieses Gebot würde ich dir gerne, Nadine, zur Verfügung stellen und mal kurz schauen auch, was fällt dir dazu ein?
Also spontan denke ich, das eine braucht das andere. Ich glaube, erst wenn wir Anschlussfähigkeit hergestellt haben, zum Beispiel über Sprache, da fällt mir das häufig auf, dass wir als Coaches häufig die Sprache erstmal des Klienten übernehmen, die Metaphern, die Bilder, vielleicht auch manchmal die Sprechgeschwindigkeit ganz unwillkürlich, ne? Dass wir eine Beziehungsebene herstellen und dann fangen wir plötzlich an, die Narration zu verändern. Also wir irritieren das System, indem wir eine neue Bedeutungsgebung, vielleicht eine neue Formulierung, wie jetzt zum Beispiel eben deine Wahrnehmung und Wahrgebung, das irritiert erstmal, ne? Das kennen wir so nicht und dann denken wir nochmal drüber nach, dass dann wir anfangen, die Musterunterbrechungen zu initiieren. Wenn wir überhaupt von einer Reihenfolge sprechen können, also erlebe ich es bei mir zumindest so, dass ich erst bei der Anschlussfähigkeit bin, bevor ich anfange zu irritieren. Das, mir fällt gerade ein, ich glaube, in der provokativen Therapie ist es anders. Die geht auch schnell in die Irritation, ohne dass man gucken kann, wo man sitzt. Ne? So, also, ja. Aber jetzt so in der klassisch-systemischen Arbeit würde ich davon ausgehen, wir gehen erstmal in ein Pacing, in eine gemeinsame Sprache, wir versuchen den Kontext zu eruieren, die Wirklichkeit des anderen und so weiter. Wiederholen das auch immer wieder in unserem Wording und dann fangen wir an zu unterbrechen.
Du hast heute ja das Thema Führung reingebracht und ich würde gern diesen Satz auch auf das Thema Führung anwenden. Und mir ist gerade eingefallen, ich hatte vor einiger Zeit einen Geschäftsführer bei mir im Coaching, der neu in seine Organisation reingekommen ist. Und wie es oft so ist, Menschen, die neu in eine Organisation reinkommen, sehen eigentlich relativ schnell, was in der Organisation schiefläuft oder wo verquere Muster entstanden sind oder ungünstige Muster. Mhm. Und dieser Geschäftsführer hat relativ schnell angefangen, also relativ wuchtig in das System hinein zu intervenieren. Und in guter Absicht, in bester Absicht. Und wir sind im Coaching aber darauf gestoßen, dass er doch sehr viel Irritation ausgelöst hat, bis hin zu Widerstand gegen seine gut gemeinten Interventionen. Und da gibt es aus der Systemtheorie, gibt es, finde ich, einen schönen Gedanken, der sowohl für uns als Berater als auch für Führungskräfte interessant sein könnte, nämlich sich ein System, also sowohl ein individuelles System, aber auch ein organisationelles System, wie eine Art Immunsystem vorzustellen. Mhm. Und wenn wir jetzt zu schnell die Informationen, die wir sehen als Berater oder als Führungskräfte, als neue Führungskräfte in einem System, zu schnell zur Verfügung stellen und einspeisen wollen, dann reagiert das Immunsystem der Psyche oder aber eben der Organisation mit Abwehr. Hm. Zu viel, too much. Das gefährdet sozusagen unsere Muster, die uns ja auch einen Gewinn bringen in der Stabilisierung, gefährdet so stark, dass wir denjenigen, der diese Anregungen reinbringt, abstoßen. Hm. Und das wäre aus meiner Sicht auch eine Empfehlung für Führungskräfte, die auch neu in ein System kommen. Auch wenn sie die Dinge relativ schnell klar benennen können und zu Recht klar benennen können und klar erkennen können, sich gut zu überlegen, wie schnell stellen sie ihrem System diese Wahrnehmungen zur Verfügung und was heißt es für das Timing ihrer Interventionen.
Mhm. Mhm. Prima. Das ist auch eine schöne Metapher, ne? Mit dem Immunsystem und den Abwehrmechanismen.
Hat mir auch gut gefallen. Okay, also eins unserer 100 Gebote in Anführungszeichen.
Takeaways.
Nadine, es ist Zeit für die Takeaways, würde ich sagen, oder?
Können wir machen.
Oder sind wir zu früh dran? Nein, ich denke, oder?
Nein, das passt schon nicht.
Das passt.
Wir müssen erst mal einsammeln hier.
Ja, sammel dich mal, du. Wir wollten ja am Ende unseres Podcasts oder fast am Ende immer wieder Takeaways formulieren. Also so kleine handhabbare Ideen, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch ganz konkret sofort in ihren Alltag umsetzen können. Mhm. Was ist ein aus deiner Sicht relevantes Takeaway oder könnte es sein aus unserer heutigen Sendung?
Mhm. Ich nehme nochmal meine Fragestellung, Rolle der Führungskraft. Wie gehen wir mit den aktuellen Herausforderungen um und finde da deine Rückmeldung zu, am Ende des Tages hat den größten Einfluss die Haltung, die eigene Haltung und damit das Vorbildsein in Organisationen viel eher noch als das gesprochene Wort. Das finde ich einen ganz schönen Tipp, den wir mitgeben können.
Eine tolle Frage, die du ins Spiel gebracht hast bei unserem Mini-Coaching, ist die Frage, was geschieht, wenn nichts geschieht, um den Blick auf Auswirkungen der Musterhaftigkeit, die entstanden ist, zu richten und erstmal in den Blick zu kriegen, was das für Auswirkungen sind, weil ja, wir sagen ja, dass in der Beratung wir es häufig damit zu tun haben, dass Menschen diese Auswirkungen ausblenden, also nicht genug in die Zukunft hinein antizipieren. Und wenn das aber in den Blick kommt, die zeitliche Dimension auch des Musters, dass dann hoffentlich und manchmal auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Bereitschaft, dieses Muster zu verändern, auch angeregt wird. Mhm. Also das würde ich als klares Takeaway formulieren, sowohl für Berater, was geschieht, wenn nichts geschieht, also Kundensysteme zu befragen, als auch Führungskräfte vielleicht in ihre Teams hinein, die noch keine Bereitschaft haben, irgendwie in eine Veränderung zu gehen, sondern durch diese Frage anregen, sich darüber im Klaren zu werden, oh, wenn wir nichts verändern, kann das sein, dass wir in 3, 4, 5 Monaten vielleicht nicht mehr ganz so marktfähig sind, ne, oder konkurrenzfähig.
Mhm. Genau, und jetzt zuletzt finde ich von den 100 Geboten auf jeden Fall nochmal diese Balance zwischen Anschlussfähigkeit und Irritation und da vielleicht aus diesem Bild des Immunsystems gesprochen, eine gute Dosierung der Irritation sowohl für Berater als auch für Führungskräfte.
Homöopathisch.
Wobei, das darf man jetzt bei Medizinern nicht unbedingt sagen.
Nein, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Ich sag's trotzdem. Okay. Ich irritiere die medizinische Welt.
Okay. In eigener Sache.
Wir haben uns noch abgesprochen, wieder an dieser Stelle einen kleinen Hinweis auf unsere Shownotes zu platzieren. Mhm. Weil in unseren Shownotes ja Ergänzungen textlicher Art mit Literaturtipps, mit Internetlinks versehen, als nochmal die Möglichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer nachzulesen, sich ein bisschen tiefer zu informieren rund um die Thematiken, die wir heute in unserem Podcast besprochen haben.
Ja, wunderbar. Genau, und einen zweiten Hinweis wollten wir, glaube ich, noch geben auf unsere gemeinsame Coaching-Ausbildung, die jetzt im Juni wieder startet. Über 8 Module, 1,5 Jahr sozusagen. Wir sind dann Anfang 2025, stimmt das auch? Nee, 26 sind wir fertig, genau. Und wo wir sowohl vor Ort arbeiten, aber auch sich Einzelne immer wieder online dazu schalten können, wenn sie gerade verhindert sind, sodass sie auf jeden Fall alle Blöcke auch mitnehmen können. Und es ist eine klassisch-systemische Coaching-Ausbildung, wo wir aber trotzdem so ein, zwei Highlights mit eingebaut haben, zum Beispiel auch einen Block extra mit hypnosystemischen Methoden und Ansätzen.
Was ich besonders toll und schön finde, auch Nadine, dass wir uns in dieser Weiterbildung viel Zeit nehmen, ins Tun zu gehen, also neben allen theoretischen Inputs, aber unseren Teilnehmerinnen die Möglichkeit geben, wirklich auch ihre eigene Identität als Coaches zu entwickeln, durch viele Rückmeldungen, durch viele Möglichkeiten, selbst sich im Handeln zu erleben und sich selbst zu reflektieren. Und darauf freue ich mich ganz besonders.
Ich auch, das wird super.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich wieder ein wenig neugierig machen konnten und du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt:
Selten so gedacht.
Last but not least.
Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, dann tu, was du noch nie getan hast. Nosrat Pezeshkian.